Der Makers and Manufacturers Podcast, Episode 9. Das Thema heute ist super relevant für die produzierende Industrie und als Gast haben wir jemanden, der zwischen drei Welten gesprungen ist. Wer das ist und warum das Thema so wichtig ist, erfahrt ihr jetzt hier bei uns im Podcast. Heute als Gast haben wir jemanden mit einer sehr breiten Spannbreite, und zwar Dr. Matthias Michalitzki, jemand, der in etwas promoviert hat, was sehr relevant ist für die Industrie, anschließend das in der Beraterwelt angeboten hat über mehrere Jahre und sich im Krisenjahr 2020 dazu entschieden hat, in die Startup-Welt einzusteigen, um da dank Technologie dieses Wissen weitaus mehr Kunden zugänglich zu machen. Matthias, lass uns heute in der Welt der Wissenschaft erstmal beginnen. Was hast du da gemacht? Was ist der Elevator-Pitch für das, was du da gemacht hast?
Also, meine Problemstellung ist grundsätzlich die, dass Lean-Manager, Prozessoptimierer und Geschäftsführer in Lean-Unternehmen sich einfach nicht in der aktuellen Zahlenwelt in ihren Kostenrechnungsinstrumenten wiederfinden. Die stellen sich dann eine Reihe an Fragen wie, was bringt denn Lean überhaupt? Was ist denn Wertschöpfung und Verschwendung monetär ausgedrückt? Wo finden wir diese Begrifflichkeiten wieder? Das ist genau da, wo wir einsteigen. Ich habe mit meiner Forschungsmethodik, mit meiner wissenschaftlichen Arbeit mich genau damit beschäftigt, ein Kostenrechnungssystem für Lean-Unternehmen zu entwickeln, das ihnen genau helfen soll, erstens mal zu erkennen, wo haben wir denn Wertschöpfung, welche Tätigkeiten betreiben denn oder erzeugen bei uns die Wertschöpfung, was ist aber auch notwendig indirekt und was fällt an Verschwendung an, um da auszuweisen, wo denn die Potenziale eigentlich sind, um besser zu werden. Zweitens aber auch dann Methodik zu entwickeln, die Entscheidungen bewerten soll, und zwar konform zur Lean-Philosophie. Um da eben die Zahlen, Daten, Fakten dann bereit zu haben, um verschiedenste Arten von Entscheidungen, sei es jetzt Make or Buy, sei es jetzt Rationalisierungsinvestitionen, sind es gewisse Wertstromdesigns oder Prozessplanungen, um das abzubilden. Und genau das machen wir, um letztendlich die Kostenrechnung konform zur Lean-Philosophie, das, was eigentlich die meisten Industrieunternehmen anstreben wollen, da abzubilden und da wieder eine passende Unterstützungsfunktion zu haben.
Okay, und da gehen wir im Laufe des Gesprächs im Detail nochmal ein. Lass uns erstmal jetzt bei der Wissenschaft bleiben. Wie kann man sich bei diesem Thema diesen Prozess der Promotion vorstellen? Was passiert da? Was waren deine Herausforderungen? Was entstand daraus?
Also zunächst muss man sagen, dass ich schon davor in der Industrie war. Ich war bei einem Automobilzulieferer und habe dann zurückgewechselt und mir war eben dieser Praxisbezug sehr, sehr wichtig. Also hier wirklich eine Problemstellung aus der Industrie raus zu bearbeiten und nicht die reine Wissenschaft zu haben. Und es beginnt letztendlich man setzt sich zusammen mit dem Geschäftsführer des Unternehmens, das war in dem Fall IBM Papst, ein großer Hersteller für Elektromotoren und Lüfter, der eben seit Jahren das Thema Lean eingeführt hat, aber immer wieder unter erheblichem Rechtfertigungsdruck stand, irgendwann auch selbst Zweifel entwickelt hat, weil es einfach in den Zahlen nicht so richtig wiedergefunden hat. Und dann geht es erstmal darum, erste Gespräche zu führen, dieses Problem besser und genauer zu verstehen. Und wenn man das von der Praxisseite verstanden hat, ist es wichtig, das natürlich auch in ein Forschungsproblem zu überführen. Und das heißt erstmal viel lesen. Also das heißt erstmal verstehen, wie funktioniert denn klassisches Controlling, klassische Kostenrechnung? Warum findet sich der Produktionsgeschäftsführer da nicht wieder? Wo sind denn da die Lücken? Und dann eben diese Lücken klar rauszustellen, auch zu zeigen, dass das ein wissenschaftliches Problem ist. Und dann Step für Step an der Lösung arbeiten, mit allen und Höhen und Tiefen, die dann da mit dazugehören.
Das heißt, Ausgangspunkt war in dem Fall ein Unternehmen.
Ja.
Und die machen dann was? Die sponsern dann diesen ganzen Prozess und sind dann nachher auch irgendwie anteilig an diesem Wissen beteiligt? Oder aus welcher Motivation machen die das?
Also die haben letztendlich da eine Forschungsstelle dann an der Hochschule Landshut finanziert, eine Industrieforschungsstelle, die dann über 3 Jahre sozusagen die Finanzierung des Projekts weitgehend deckt. Und sind natürlich an allen Ergebnissen, die dann rauskommen, federführend mit beteiligt. Also es hat jetzt weniger mit dem Unternehmen zu tun, das wir jetzt gründen, und mit dem Startup, was da rausgekommen ist, aber grundsätzlich sind die an den Themen mit dabei und sind natürlich auch die in den Pilotanwendungen, in den Tests da federführend von dem Wissen dann profitieren, was entsteht.
Warum gehen die den Schritt, das über so einen Prozess zu realisieren? Warum engagieren die nicht einfach ein paar McKinseys und realisieren das einfach nur für sich? Weil den Weg, den ihr gegangen seid, der ist auch öffentlich, ne? Oder der ist komplett öffentlich.
Das ist natürlich absolut öffentlich, ja, richtig. Also es sind im Rahmen meiner Forschung auch viele Veröffentlichungen, Publikationen, Konferenzauftritte entstanden, wo man das Wissen natürlich nach außen bringt. Warum genau, kann ich jetzt nur aus meiner Sicht beantworten. Ich glaube, dass, wenn es um wirklich so neue Themen geht, die wirklich neu entstehen müssen, das manchmal nicht schadet, wenn man das aus der Organisation, aus der bisherigen rausholt und das jetzt nicht seinen eigenen Controllern oder seinen eigenen Accountants da mitgibt, sondern dass man das einfach rauslöst, um dann eine völlig neue Perspektive, eine neue Denkweise reinzubringen, die wirklich losgelöst ist von dem, wie man es schon immer macht. Dass da Beratungsunternehmen nicht die richtigen Ansprechpartner sind, das merkt man schon relativ schnell, wenn man auch zu diesem Thema googelt. Da findet man im deutschsprachigen Raum relativ wenig Leute, die sich mit dem Ansatz beschäftigen. Und daher war es da nahe, das mal einer Hochschule und einer Uni zu geben, um, denke ich, da wirklich Kernforschung erstmal zu betreiben. Ja.
Okay. Und dann geht es heute um das Thema Lean. Lean ist für die Industrie Alltag, in der Startup-Welt war es mal auch zum Teil gehypt über das Buch The Lean Startup von Eric Ries. Im Maker-Movement, die auch zu unserer Community gehören, weiß ich jetzt nicht, wie sehr das da irgendwie gelebt oder diskutiert wird. Lass uns das einfach zum Beginn nochmal erklären. Wie erklärst du Lean? Wofür ist es da und wo findet es überall statt?
Also Lean heißt, wenn man es auf wenige Worte reduziert, Wertschöpfung ohne Verschwendung. Das ist die Frage, was heißt jetzt Wertschöpfung und Verschwendung? Wertschöpfung ist ganz einfach ausgedrückt, das sind die Tätigkeiten von Personen, das ist der Ressourceneinsatz am Material, für die der Endkunde wirklich bereit ist zu zahlen. Und alles drumherum, was irgendwie indirekt anfällt oder was überhaupt nicht nötig ist, wofür der Kunde diesem Kunden überhaupt keinen Mehrwert liefert, wie ein Ausschuss, wie Transportvorgänge, wie Lagervorgänge, wie Liegezeiten, das sind alles Themen, die an Verschwendung anfallen, die für den Kunden keinen Mehrwert bieten. Und letztendlich geht es beim Thema Lean darum, die wirklich eine Kultur und eine Philosophie zu entwickeln, bei denen alle im Unternehmen gemeinsam daran bestrebt sind, immer besser zu werden. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, diese Kaizen, vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört, Kaizen-Philosophie, der Weg zum Besseren, wo alle darauf ausgerichtet sind, diese Verschwendung zu erkennen und permanent zu reduzieren. Und deswegen kann man Lean nicht auf einzelne Werkzeuge reduzieren. Da hat mit Sicherheit der ein oder andere schon mal Begrifflichkeiten gehört, wie Kanban, wie Just-in-Time, wie Wertstrommethodik. Das sind einzelne Werkzeuge, die sind auch ganz wichtig. Die muss man auch anwenden, um ganzheitlich denken zu lernen. Nichtsdestotrotz geht es am Ende darum, die Menschen mitzunehmen und da wirklich einzusteigen. Also da finde ich eine Zahl ganz spannend. Die Lean-Philosophie kommt ja letztendlich aus dem Toyota-Produktionssystem, was sich bei Toyota seit den 50er und 60er Jahren im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und in Toyota-Werken haben wir ungefähr 35 Ideen pro Mitarbeiter pro Jahr zur Prozessverbesserung. Im deutschen Mittelstand sind es 1,2 im Schnitt. Und das zeigt schon mal den Unterschied in der Philosophie und in der Kultur im Unternehmen.
Wie lean ist Deutschland, beziehungsweise wie würdest du dann die deutsche Industrie beschreiben, wenn sie nicht lean sein sollte? Was ist unser System?
Ja, wir sind ein bisschen gefangen noch zwischen der alten Logik, die wir auch im Studium lernen, auch natürlich über die Themen Kostenrechnung und Controlling, so klassisches Massenproduktionsprinzip. Wir werden günstiger, je mehr wir produzieren. Ob die Menge, die wir produzieren, letztendlich dem Endkunden dient oder irgendwo an End- und Zwischenbeständen rumliegt, wird da herzlich wenig hinterfragt. Also wir sind da schon noch so ein bisschen in der alten Denke verfangen. Nichtsdestotrotz gibt es auch in Deutschland absolute Lean-Vorreiterunternehmen. Jetzt war ich 6 Jahre in der Lean-Beratung auch tätig und muss sagen, also insbesondere in mittelständischen Strukturen haben wir da in Deutschland schon auch noch einen Bedarf. Und zwar auch wirklich einen Bedarf in der Hinsicht, jetzt Lean nicht nur als Kostenreduzierungsprogramm zu sehen, sondern wirklich als langfristigen Bestandteil meiner Unternehmensstrategie. Da haben wir definitiv noch großen Aufholbedarf.
Was ist jetzt so mal ein sehr simpler Use Case bei einem Kunden, wo Lean angewendet wird und dann zu etwas führt, was jeder verstehen kann?
Ja, also ein Klassiker sind beispielsweise Terminprobleme. Der Kunde hat viel zu lange Lieferzeiten und Durchlaufzeiten seiner Aufträge, was am Ende dazu führen kann, dass er Aufträge stellenweise verliert oder eben mit Reklamations- und Fehlerkosten dann zu tun hat, die er vermeiden möchte.
Was sind Durchlaufzeiten?
Durchlaufzeiten ist letztendlich, wie lange dauert es vom Auftragseingang, bis das fertige Produkt ausgeliefert wird zum Kunden. Das ist die komplette Durchlaufzeit meines Auftrags. Je kürzer diese ist, desto schneller bin ich reaktionsfähig gegenüber dem Markt und desto höher ist in der Regel auch die Preisbereitschaft des Kunden.
Okay.
Und da ist ein klassisches Werkzeug aus dem Lean-Baukasten, ist die Wertstromanalyse. Die Wertstromanalyse heißt, wir fangen irgendwo am Anfang oder am Ende, je nachdem wie man vorgeht, an der Prozesskette an, also beispielsweise wirklich mal vom Warenausgang, schnappen uns einen Repräsentanten, ein Produkt und begleiten den Weg vom Warenausgang bis nach vorne zum Wareneingang durch. Und zwar mit allen direkten Produktionszeiten, die da anfallen, aber auch mit allen Liegezeiten, die zwischen den Abteilungen, die zwischen den einzelnen Bereichen anfallen. Und dann werde ich relativ schnell feststellen, dass für so einen Auftrag, für so ein Produkt ungefähr 5, maximal 10% der Zeit physisch dran gearbeitet wird und die restlichen 90% liegt das Teil oder der Auftrag irgendwo rum. Mhm. Und jetzt geht es genau darum, in dem Wertstromdesign dann gemeinsam mit den Verantwortlichen zu arbeiten, wie können wir diese Liegezeiten reduzieren? Wie muss der Wertstrom gestaltet werden, um den Fluss einfach zu beschleunigen, um da schneller zu werden und diese Liegezeiten zu reduzieren? Das machen wir mit einer Wertstromanalyse zum Beispiel.
Und diese Liegezeit tut mir weh, weil letztendlich der Kunde auf etwas wartet, was schon viel früher ausgeliefert hätte werden können.
Genau, definitiv. Also der Kunde wartet, das ist das Schlimmste überhaupt. Dann verursacht diese Liegezeit natürlich auch irgendwie Kosten. Das Liegen ist ja immer mit Einlagern, Auslagern verbunden, mit Buchen verbunden, mit Suchen. Je mehr Material rumliegt, desto mehr muss ich auch suchen, muss ich umstapeln, umräumen. Das ist alles Verschwendung, die dann am Ende dadurch entsteht, dass die Liegezeiten so lang sind.
Aber die Liegezeiten haben wahrscheinlich auch gute Gründe. Sonst würde man sie ja nicht leben.
Also aus Lean-Gesichtspunkten macht es an der einen oder anderen Stelle Sinn, gewisse Liegezeiten zu haben, also um Prozesse, die unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Wenn unterschiedliche Bereiche miteinander verknüpft sind, macht ein gewisser Puffer natürlich Sinn. Aber in vielen Fällen sind diese Pufferflächen völlig überdimensioniert, viel zu groß angelegt, werden stellenweise überhaupt nicht verfolgt, was am Ende dann dazu führt, dass wir für einen Auftrag, der eine Bearbeitungszeit von 2 Stunden hat, 6 Wochen brauchen, bis er beim Kunden ist. Und das ist dann ein Verhältnis, was absolut ungesund ist. Und das ist aber keine Seltenheit. Also das ist eher schon ein positives Beispiel.
Ja. Und dieser Wertstrom, wenn ich jetzt zu der gleichen Firma 3 verschiedene Beraterteams schicke, die den Wertstrom analysieren sollen, erhalte ich dann jedes Mal den gleichen oder werden die auch anders interpretiert? Also nicht die Darstellung, sondern wirklich den Wertstrom per se, faktisch. Erhalte ich den gleichen oder wird das auch anders interpretiert?
Also was die technische Seite angeht, wird mit Sicherheit am Ende, denke ich mal, ein ähnliches Bild rauskommen. Was sich jetzt bei mir im Laufe der Zeit schon auch geändert hat, ist diesen Wertstrom, wenn ich den aufnehme, jetzt nicht nur rein technisch zu sehen, sondern auch viel mehr mit den Leuten zu agieren. Weil das, was ich oft sehe oder wahrnehme, das kratzt ja da auch nur an der Oberfläche. Man muss dann auch mit den Leuten, mit den Personen dahinter agieren und verstehen, warum das Ganze denn entsteht, warum denn diese Verschwendung, die ich sehe, wahrnehme, warum die denn da ist. Und da muss man eben über mehrfach Warum-Fragen, über Gespräche mit den Leuten, das mehr herauskristallisieren, wo denn da die Ursachen sind. Und das, glaube ich, macht nicht jeder so. Also bei mir geht es in der Wertstromanalyse jetzt nicht nur rein, um das Bild zu haben, sondern eben auch wirklich um die Treiber herauszufinden. Das ist dann eher was in einem Gespräch stattfindet. Und da kann es auch durchaus mal sein, dass man für so eine Wertstromaufnahme dann einen Tag, wenn nicht sogar länger, physisch in der Produktion beispielsweise unterwegs ist, weil es eben Zeit braucht, da auch zu agieren.
Und wie sieht da aktuell die Marktlage in der Lean-Beratung aus? Was sind so Produkte oder Projekte, die von dem Kunden bezogen und auch bezahlt werden? Was ist so das gängige Werkzeug oder Produkt, was ihr verkauft?
Also was wir jetzt schon eine Zeit lang gemacht haben, jetzt bis zum Thema Corona, sage ich jetzt mal bis Mitte diesen Jahres, war in vielen deutschen Unternehmen das Thema Erweiterungsplanung, also Fabrikplanung, neue Hallen, neue Erweiterung, weil einfach die letzten Jahre wirkliche Boomjahre waren. Da geht es dann darum, also Fabrikplanung durchzuführen, das heißt wirklich Layoutplanung. Wie könnte denn der neue Materialfluss aussehen? Wie könnten wir da die alten Strukturen auflösen, wo mal dort was hingestellt wurde und hier mal was angebaut wurde? Sondern was wäre denn ein sinnvoller neuer Materialfluss?
Gibt es in dem Bereich irgendwas Open Source? Also gibt es so öffentliche Blaupausen, wo Unternehmen sagen, hier, das hat sich bei uns bewährt und weil wir schon für die Beratungsleistung bezahlt haben, geben wir es raus, damit andere auch davon profitieren?
Ist schwierig, weil es aus meiner Sicht schon ein stark unternehmensindividuelles Geschäft ist. Also es hängt ja stark von den einzelnen Produkten ab, von der Produktstruktur, von den Wertströmen an sich. Man kann sich da viel technologisch Input holen, was denn da möglich ist, im Sinne jetzt von beispielsweise von Logistik, was denn da möglich ist, hat jemand ein fahrerloses Transportsystem eingesetzt, was ihm das Material von A nach B bringt, was gibt es da für automatisierte Lagervarianten, also ich glaube eher so aus der technischen Perspektive raus. Wie aber der Prozess und der Materialfluss an sich aussieht, das ist, denke ich, was individuell mit dem Unternehmen dann erarbeitet werden muss.
Okay, also Fabrikplanung, Erweiterung ist ein Paket, was genau. Sonst noch bezogen vom Markt? Kommt der Kunde auf euch zu und sagt, hier, ich brauche eine Wertstromanalyse, weil ich davon gehört habe? Oder ist es eher so, hier, wir müssen Kosten einsparen, kommt her und optimiert unsere Prozesse nach Lean?
Das Thema Kosteneinsparung kommt tatsächlich immer wieder. Das kommt jetzt auch in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr, weil man einfach merkt, dass der Kostendruck jetzt schon auch wieder massiv steigt. Aufträge brechen in vielen Bereichen weg und dann, wenn der Umsatz nicht mehr so da ist, muss ich natürlich mehr auf die Kosten schauen. Also es ist schon so, dass das ein Thema ist. Wobei man da auch ganz klar sagen muss, also ich möchte das ungern dann mit einer konsequenten Lean-Einführung verbinden, weil wenn ich diese Lean-Werkzeuge nutze, um kurzfristig Kosten zu reduzieren, dann hat das nichts damit zu tun, langfristig eine Verbesserungskultur im Unternehmen aufzubauen. Keiner wird Ideenvorschläge abgeben, wenn er sich dann damit nächsten Monat selbst rausrationalisiert. Also von dem her muss man das immer anders sehen. Es ist so, Restrukturierung hat jetzt mit dem Thema Lean nicht unbedingt was zu tun, wobei man ähnliche Werkzeuge nutzen kann. Ein anderes Thema, was jetzt in letzter Zeit schon auch wieder verstärkt auftritt, ist das Thema so Shopfloor-Management. Also Shopfloor-Management heißt führen vor Ort, mit den Leuten am Ort der Wertschöpfung in der Produktion zusammenzukommen, klar zu kommunizieren und zwar in einer definierten Runde. Man hat 15 Minuten zu Schichtbeginn oder zu Schichtende, hat relevante Themen gemacht, hat auch relevante Kennzahlen, die aus dem Lean-Umfeld wichtig sind, wie Störzeiten, die angefallen sind, wie Qualitätsthemen, die angefallen sind, wie Standards, die vielleicht eingehalten oder auch nicht eingehalten werden, an denen man sich durchhangelt, um einfach die Kommunikation zu verbessern. Und diese indirekten Kommunikationszeiten, die sonst üblicherweise anfallen, mit da mal jemanden anrufen und hier mal fragen und wo liegt denn das, und das einfach zu reduzieren. Also so Shopfloor-Management-Einführungen sind neben Fabrikplanung, waren in den letzten Jahren schon sehr wichtig, aber auch die klassischen Lean-Themen, also Wertstromanalyse, um Durchlaufzeiten zu reduzieren, aber auch um Bestände zu reduzieren, die an Materialien rumliegen, wie eine Einführung von Kanban oder generell neuen Logistik- und Lagerplanungen. Das sind Themen, die immer wieder kommen. Ist ein sehr individuelles Geschäft nach der Situation vom Unternehmen.
Wendest du Lean auch für dich privat an? Also hast du einen Abstellraum, der nach 5S organisiert ist, einfach nur, weil du das erfahren möchtest oder keine Ahnung?
Ja, also mir ist das Thema schon auch wichtig. Man, es ist wie mit allen Themen, man darf es nicht übertreiben, aber so eine Grundordnung im Thema 5S, das ist mir dann privat auch schon wichtig. Also mir fällt auch privat, wenn ich irgendwo unterwegs bin, diese stellenweise Unstrukturiertheit oder Ineffizienz, da gewinnt man schon einen Blick dafür und analysiert viele Prozesse, die man sieht. Definitiv.
Okay, also und jetzt gehen
also,
wir...
Ich, Ein konkretes Beispiel vielleicht ganz kurz. Ich war letztes Wochenende beim Einkaufen und war erst bei Aldi an der Kasse und habe gemerkt, wie schnell das geht. Das geht mir manchmal schon zu schnell an der Kasse, aber da ist eine gewisse Geschwindigkeit dahinter. Bin ich eine halbe Stunde später bei Fressnapf, um Katzenfutter zu kaufen, stehen 5 Leute an der Kasse vor mir und jedes Produkt muss einzeln gescannt werden mit einem Handscanner. Da muss das Produkt 3-mal umgedreht werden, um den Barcode zu finden. Und das ist alles, was dazu führt, dass überhaupt kein Fluss stattfindet. Also dieses ganze Drehen, Kippen, Heben, Suchen ist direkte Verschwendung. Und das fällt einem dann auf, wenn man dann so an der Kasse steht und das sieht.
Okay, perfekt. Jetzt haben wir über das eigentliche Thema, also das Kernthema Lean gesprochen und gehen jetzt wieder darauf ein, worin du promoviert hast. Und zwar, es ging darum, das innerhalb der Kostenrechnung intern im Controlling ausweisen zu können, was das eigentlich bewirkt innerhalb der Zahlen.
Genau.
Ja. Worum geht es da im Detail?
Also die Ausgangsproblemstellung habe ich schon vorher mal beschrieben. Man hat einfach gemerkt, auch aus der Praxis, da ist nicht EBM Pubs nicht ein Einzelfall, sondern ich habe im Rahmen jetzt meiner Vorgründungsphase und natürlich auch im Rahmen der Produktion mit vielen Leuten gesprochen, dass da einfach eine gewisse Diskrepanz drin ist zwischen dem, was in der Lean-Philosophie erwartet wird, was in vielen Unternehmen da strategischer Bestandteil ist, und auf der anderen Seite, was die Kostenrechnung sagt. Also da ist ein plakatives Beispiel ist, eine der zentralen Lean-Verschwendungsarten ist Überproduktion. Also alles, was du...
Ganz kurz jetzt für, sagen wir mal, für die Maker und für die Startups. Wofür ist die Kostenrechnung da?
Die Kostenrechnung ist letztendlich da, um Informationen zu liefern, Entscheidungen vorzubereiten, Entscheidungen zu bewerten und auch Potenziale zu erkennen. Also es ist ein internes Instrument, das hat jetzt mal mit dem externen, mit der externen Buchhaltung und Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter nichts zu tun. Ich muss intern mir ein System aufbauen, das mir Entscheidungen unterstützt, das durch die Daten das Verhalten der Mitarbeiter beeinflusst, im Sinne von beispielsweise Verschwendungsreduzierungen, und das mir eben die Informationen liefert, die ich brauche, um in meinem täglichen Arbeit, in meiner täglichen Entscheidung, da eine Zahlen-Daten-Faktenbasis zu haben.
Okay.
Genau. Und diese Diskrepanz zeigt sich bei dem Thema Überproduktion. Also Überproduktion ist eine der schlimmsten Verschwendungsarten aus dem Lean-Umfeld überhaupt. Jetzt wenn ich anschaue, was macht klassische Kostenrechnung mit einer Überproduktion? Klassische Kostenrechnung reduziert die Stückkosten, indem dass ich immer mehr produziere, und erhöht die Periodengewinne, wenn ich überproduziere. Also da findet gar keine Differenzierung statt, gehen diese Produkte jetzt wirklich zum Kunden raus oder liegen sie bei uns auf Lager? Da wird Überproduktion gefördert, indem dass dann die Stückkosten reduziert werden.
Das heißt, wenn ich 1.000 im Monat verkauft habe, aber 1.500 produziere, konnte ich die Kosten von diesem Monat auf 1.500 verteilen und erlange dadurch niedrige Stückkosten.
Absolut. Und ob die 500 dann auf Lager liegen, wie lange die auf Lager liegen, ob ich die irgendwann mal verschrotte, wie viel Aufwand mit diesen indirekten Teilen verbunden ist, durch Suchen, durch Zählen, durch vielleicht Umarbeiten, das verschwindet dann irgendwo in den Gemeinkosten, die dann einmal im Jahr mit irgendeinem Prozentsatz ermittelt werden und am Ende pauschal mit plus 50% draufgeschlagen werden. Also da herrscht dann völlige Intransparenz.
Also Gemeinkosten und Pauschalkosten. Und wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also Gemeinkosten ist letztendlich der Anteil, den ich jetzt so einem Einzelprodukt nicht direkt zuordnen kann. Also das sind dann die Kosten von mir aus einer Qualitätssicherung, von der Logistik, aber auch von den ganzen administrativen Bereichen, von der Verwaltung. Die kann ich nicht direkt einem Produkt zurechnen, weil sie eben da nicht direkt dafür anfallen. Das Problem ist aber, dass genau in diesen Gemeinkostenbereichen, dass die erstens mal in den letzten Jahren immer stärker zugenommen haben. Also da, wo unsere klassische Kostenrechnung entwickelt wurde, da waren die Gemeinkosten in den letzten 50er, 60er, 70er Jahren, haben die nicht mehr als 10% der Gesamtkosten im Unternehmen ausgemacht. Da war es ganz egal, wie ich beispielsweise mit den Gemeinkosten umgehe, weil den Schaden kann ich mit diesen 10% nicht anrichten. Das Thema ist eher geworden, dass sich das jetzt in den letzten Jahren gewaltig verändert hat. Also diese ganzen indirekten Bereiche wurden immer wichtiger. Wir haben jetzt da stellenweise 30-40% der Gesamtkosten fallen für diese allgemeinen Gemeinkostenbereiche an. Und jetzt muss ich mir schon mal überlegen, wie ich denn mit denen umgehe, welche Transparenz ich da reinbringen möchte und vor allem auch das aus der Lean-Gesichtspunkten zu verstehen, wie viel Wertschöpfung findet denn da statt, in der Regel keine, und wie viel notwendig indirekte bzw. Verschwendung fällt denn dort eigentlich an. Und da muss ich aus meiner Sicht die Transparenz reinkriegen.
Okay, und das Resultat von dem ist jetzt was? Das heißt, du hast das wissenschaftlich erkundet, auch für einen direkt praxistauglichen Use Case für den Sponsor. Und was kam da jetzt bei raus?
Also erstmal nochmal ganz klar zu verstehen, warum die klassischen Werkzeuge da scheitern, warum die nicht geeignet sind einfach für ein Lean-Unternehmen. Das muss ich erstmal verstehen und das muss ich auch erstmal in meinem Unternehmen breit machen. Weil einfach diese klassische Herstellkostendiskussion, die viele Gespräche im Unternehmen einfach dominiert, wenn es um irgendwelche Maßnahmen geht, wenn es um irgendwelche Verbesserungsprojekte geht, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, dann dominieren in den deutschen Unternehmen immer die Herstellkosten der Produkte. Und da muss ich erstmal verstehen, wenn ich die nach dem herkömmlichen Schema kalkuliere, dass sich viele Lean-Effekte einfach gar nicht drauf auswirken.
Also das Problem ist, das haben wir schon immer so kalkuliert, aber auf einmal läuft die Maschine eben nicht mehr, weil man nur das gefertigt hat, was der Kunde auch haben will. Man spart also Maschinenzeit ein. Jetzt haben wir das Problem, dass wir diese eingesparte Zeit erstmal nicht erfassen können und das Problem, dass die Stückkosten vielleicht sogar gestiegen sind, weil wir die Gemeinkosten jetzt auf weniger Teile verrechnen. Obwohl wir jetzt alles richtig gemacht haben, spiegelt sich das in den Zahlen nicht wieder. Das ist jetzt ein Beispiel bei den freien Kapazitäten und den Gemeinschaftsgemeinkosten.
Genau. Also ein zweites Beispiel ist das Thema, was wir jetzt vorher auch hatten mit diesen Liegezeiten. In der Wertstromanalyse geht es ja vorwiegend darum, auch die Liegezeiten zu reduzieren. Diese Liegezeiten haben keinerlei Auswirkungen auf die Kalkulation unserer Herstellkosten. Die Herstellkosten bestehen immer aus irgendwelchen direkten Fertigungsminuten, also in den direkten Montageminuten oder Anlagenminuten, mal in einem Stundensatz. Wenn ich jetzt da dann die Liegezeit reduziere von 6 Wochen auf nur noch 2 Wochen, hat das keinerlei Auswirkungen auf die Herstellkosten. Und dann kommen natürlich berechtigterweise dann aus den vom Controlling, aber natürlich auch von den Mitarbeitern selber die Frage, jetzt machen wir da das Projekt, stellen um, müssen vielleicht sogar noch ein bisschen was investieren und haben überhaupt keinen Return davon.
Ganz kurz mal reingegrätscht bei den Liegezeiten. Wenn ich 2019 versucht habe, einen Roboter für eine Spritzgussmaschine zu bestellen, bei einem deutschen oder französischen Unternehmen, hätte ich mit 6 bis 8 Wochen Lieferzeit rechnen müssen. Die Chinesen hätten sofort geliefert. Jetzt vermute ich einmal, dass die Chinesen auf Lager gefertigt haben. Oder sind die so lean, dass sie das dann einfach...
Das kann ich jetzt pauschal nicht beantworten. Das hängt immer auch von dem Geschäftsmodell ab, was ich bei mir pflege. Also ist mein Geschäftsmodell wirklich Make-to-Stock, um da ultra kurze Lieferzeiten zum Kunden zu haben? Oder ist mein Geschäft ein Make-to-Order-Geschäft, wo ich auch individualisierte, kundenspezifische Produkte fertige, die ich nicht auf Lager haben kann, weil es einfach von der Variantenvielfalt schon nicht gehen kann. Im Kern geht es darum, die Liegezeiten, die uns vor allem ein Dorn im Auge sind, das sind die Liegezeiten im Unternehmen selbst. Also wenn wirklich der konkrete Auftrag liegt zwischen Wareneingang und zwischen Warenausgang. Ob er jetzt danach noch in einem Fertigwarenlager liegt oder nicht, das ist eher eine strategische Frage, wie ich mein Unternehmen aufstellen möchte.
Okay. Genau. Gut, das waren jetzt 2 Use Cases. Und was war jetzt das Resultat von...
Genau, also wir haben erstmal das nochmal klar herausgearbeitet, haben dann da auch ein Schulungs- und Trainingskonzept entwickelt, um da wirklich so diesen Augenöffner zu haben, dass da einfach diese Diskrepanz entsteht. Das ist das eine. Wenn ich jetzt erstmal, und das ist aus meiner Sicht schon ganz wichtig, ich muss erstmal verstehen, warum das nicht funktioniert, damit die Leute eine Akzeptanz für was Neues haben. Das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, viele fühlen sich einfach da massiv auf den Schlips getreten, wenn dann jemand kommt, jetzt auch noch von der Hochschule, relativ jung ist und sagt, das, was sie jetzt seit 50, 60 Jahren machen, ist einfach Käse. Und das, was jetzt noch in unserem ERP-System hinterlegt ist, das kalkuliert ja genau nach dem Rechnen, das sollten Sie mal kritisch hinterfragen. Also das ist schon schwierig, deswegen muss man da schon auch dieses Warum klar klären. Ja, und dann ging es natürlich darum, eine Lösung zu erarbeiten. Und da musste man erstmal verstehen, was sind denn die Prinzipien, nach denen so diese Kostenrechnung aufgebaut sein muss, damit diese Lean-Philosophie gefördert wird. Und da kommen dann eine Reihe an Prinzipien raus, wie beispielsweise das Thema Wertstromorientierung. Also wir müssen aus meiner Sicht weggehen, immer einzelne Produkte zu kalkulieren und einzelne Kostenstellen oder einzelne Abteilungen zu kalkulieren, sondern wirklich den kompletten Wertstrom, die komplette Prozesskette. Die komplette Prozesskette entscheidet über den Erfolg und nicht das Einzelobjekt. Da mehr reinzugehen, also diesen Wertstrom, dieses Wertstromprinzip hier auch zu berücksichtigen. Das zweite ist beispielsweise ein ganz klares Kern. diese Wertschöpfungsorientierung aus Kundensicht auch in die Kostenrechnung zu übernehmen. Also die Kosten, die Ausgaben, die im Unternehmen anfallen, auch wirklich mal klar nach der Brille zu beurteilen, was trägt denn zu einer Wertschöpfung bei und was sind denn indirekte Themen, was ist Verschwendung und was ist vielleicht freie Kapazität. Um das klar auszuweisen und da einfach diese Sprache miteinander zu verknüpfen. Und ein drittes Thema, wir hatten es jetzt gerade vorher schon, das Thema Gemeinkosten, sich von dem komplett zu lösen. Also sich nicht zu überlegen, wie kann ich meine Gemeinkosten, meine Verwaltungskosten, meine Logistikkosten genauer auf einzelne Produkte schlüsseln. Das wird nämlich nicht funktionieren. Das wird einen riesen Aufwand ohne großen Mehrwert bieten, sondern wirklich weg davon zu gehen und rein mit den Einzelkosten zu rechnen. Also nur dem, was im jeweiligen Bereich auch wirklich anfällt, das klar zu verstehen und das klar zu analysieren nach Wertschöpfung und Verschwendung und sich nicht überlegen, wie man da irgendwie was schlüsseln kann. Also das waren jetzt diese Wertstromorientierung, diese Wertschöpfungsorientierung, Einzelkostenprinzip und dann gibt es noch ein paar andere Prinzipien, die dann eben mitentwickelt wurden, nach denen dann so ein System aufgebaut werden kann, wie es wir jetzt auch in unserem Startup dann letztendlich auch vertreiben.
Das heißt, letztlich bekomme ich dann als Unternehmen einen neuen Kontenrahmen nur für die interne Kostenrechnung.
Ja, also wir bauen uns für die interne Kostenrechnung einfach ein neues System auf. Ob ich das jetzt mein bisheriges damit völlig ersetze, wahrscheinlich nicht, weil ich das bisherige auch für die externe Buchhaltung einfach weiterverwenden werde. Mhm. Aber wir greifen Daten an, die dort anfallen und analysieren sie nach diesen neuen Prinzipien neu. Müssen vielleicht manchmal auch noch zusätzliche Daten erfassen, aber wir schaffen uns für das Interne einen komplett neuen Blickwinkel auf die Zahlenwelt und zwar konform zur Lean-Philosophie.
Können das auch kleine Betriebe stemmen?
Unbedingt. Also wir haben jetzt auch die Pilotprojekte mit eher kleineren und mittelständischen Unternehmen. Da ist es meistens sogar noch wesentlich einfacher, weil die in ihrer Kostenstruktur nicht schon so ausdifferenziert sind wie ein Großunternehmen. Also viele Großunternehmen haben ja stellenweise Zehntausende an Kostenstellen, die da irgendwie dann analysiert werden muss. Das ist meistens in den kleineren Betrieben wesentlich einfacher. Es geht sogar so weit, dass manche überhaupt gar keine richtige Kostenrechnung bisher implementiert hatten. Und da tun wir uns natürlich wesentlich leichter, das mit denen dann gleich initial so aufzusetzen, wie sie es für ihre Anforderungen, für ihre Lean-Philosophie brauchen. Also definitiv.
Okay. Jetzt springen wir mal ganz kurz in die Welt der Autoren. Du hast ein Buch darüber geschrieben.
Ja.
Mit dem Hansa Verlag.
Richtig.
Wie kam es dazu und warum hast du den Hansa Verlag dafür einbezogen?
Ja, also Hansa Verlag kam letztendlich dadurch zustande, dass ich mit meinem Co-Doktorvater, Professor Dr. Markus Schneider, der hat schon zwei Bücher zum Thema Lean Factory Design und Lean Industrie 4.0 im Hansa Verlag veröffentlicht und da war die Nähe zum Hansa Verlag da. Und das Thema kam letztendlich dann über meine Doktorarbeit, dass wir mit dem Hansa Verlag mal dann ein Gespräch dafür geführt haben, wie sieht es denn aus? Meint ihr, da ist für ein Buch ein großer Markt da? Die kriegen dann einen Abstract zu dem Buch, haben sich das Ganze angeschaut, haben gemeint, ja, da ist mit Sicherheit ein großer Markt da, das ist ein relevantes Thema, das wir bei uns besetzen wollen. Und dann kam letztendlich das Go da, um das Buch zu schreiben. Ja.
Wie sieht so ein Deal aus? Kann man darüber reden, was ist, darf man darüber nicht sprechen?
Darf man schon sprechen, also wegen dem Geld kann man das als Autor möglichst, also lohnt sich nicht, sagen wir es mal so. Da muss man bei Fachbüchern, glaube ich, schon sehr, sehr viel Glück haben, da ein Thema anzureißen, was auf einem brutalen Markt steht. Also wegen Geld lohnt sich das nicht. Da ist es wahrscheinlich sinnvoller, irgendeinen Roman zu schreiben wie ein Fachbuch.
Wow, was sind denn die Konditionen? Was ist denn der Revenue Share pro verkaufte Einheit?
Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil da ein bisschen Unterdeal ist, aber das bewegt sich beim Kaufpreis von auf unter 10%.
Okay, wow. Und wie viel Zeit hast du dann nochmal investiert, um dieses Buch zu kreieren?
Ja, es ist letztendlich dann doch nicht ganz ohne, sagen wir mal so, ich hatte natürlich meine Doktorarbeit in der Hinterhand, aber die Doktorarbeit ist ja massiv wissenschaftlich aufgebaut, mit vielen Quellen, mit vielen Begründungen, auch sprachlich ganz anders aufgebaut. Mhm. Also das heißt, man muss dann schon auch da einen Anpassungsaufwand machen. Es hat sich dann ein bisschen gezogen mit Neugründung und Co. Aber ich denke mir, so ein, zwei Personen im Monat, die sind dann da schon nochmal reingeflossen, um das Ganze neu zu verfassen.
Hat Spaß gemacht?
Schon, weil ich mich mit dem Thema einfach dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel beschäftigt habe. Also diese sprachliche Seite da nochmal anders rüberzubringen, das hat letztendlich auch mir genutzt, um jetzt unseren eigenen Akquise- und Verkaufsgespräche anders zu bringen, um da Pitches zu üben. Weil die wissenschaftliche Seite ist die eine, aber über diese wissenschaftliche Seite kann ich später keine Kunden akquirieren. Also da auch nochmal so einen anderen Blickwinkel drauf zu kriegen. Anstrengend ist es natürlich stellenweise auch. Also das ist auch ganz klar, wenn man den Text, den man vorher schon im Rahmen der Doktorarbeit fünfmal überarbeitet hat, dann nochmal zu überarbeiten, das ist nicht an jeder Stelle spannend. Ja.
Aber ich habe von dem Buch jetzt erfahren, weil ich Herrn Professor Schneider auf LinkedIn folge und halt er das gepostet hat. Ich habe das Buch Lean Factory Design von ihm schon gelesen. Darum war das für mich halt ein No-Brainer. Ich bestelle mir das auch. Ist es dann auch vielleicht möglich, zukünftige Bücher auch direkt über Amazon Print zu publishen, um halt mehr von dem profitieren zu können? Oder bietet Hansa darüber hinaus immer noch einen gewissen Mehrwert, wo man sagt hier, ob es jetzt bei der Kreierung ist oder anschließend beim Marketing, dass man dabei bleibt und dann davon profitiert, dass man sich selber als Fachkraft, mit seiner Expertise positioniert.
Ja, also die Erfahrung zeigt schon, dass Hansa Verlag ist jetzt ja schon ein relativ angesehener Verlag, so auf Springer-Niveau. Und da reinzukommen, das ist schon nochmal ein gewisses Qualitätsmerkmal, das muss man ganz klar sagen. Sich auch mit diesen indirekten Themen zu beschäftigen, wie jetzt einen vernünftigen Satz und gewisse Grafiken da nochmal hervorzuheben, das ist schon ein Vorteil, dass so ein Verlag bietet, wo man sich einen gewissen Aufwand einfach reduzieren kann.
Okay.
Also auch über Gespräche mit Professor Schneider beispielsweise, wenn ich jetzt dann selbst so ein öffentliches Buch habe, dann wird das von beispielsweise von Wikipedia jetzt nicht großartig anerkannt und dann wirst du als Autor dann nicht gelistet. Hast du jetzt wiederum eine Veröffentlichung im Hansa Verlag, dann sieht die Welt schon anders aus. Dann ist dann gewisse Anerkennung auch mit dahinter.
Super spannend. Und jetzt springen wir schon wieder in die nächste Welt, und zwar die Welt der Startups. Was habt ihr da vor?
Ja, also letztendlich haben diese Gespräche eben zu diesem Thema Kostenrechnung in der Lean-Produktion gezeigt, dass da schon ein gewisser Markt dafür da ist. Und wir haben uns dann gedacht, dass wir diese Erkenntnisse, die wir jetzt haben, in eine Software-as-a-Service-Lösung überführen, um letztendlich dem Unternehmen jetzt eine Softwarelösung zu bieten, die Prozessdaten, die im Unternehmen anfallen, jetzt von den Anlagen, von den Personen, von Buchungen, mit diesen Finanzdaten, die eben vorhanden sind, zu den Einzahlungen, zu den Auszahlungen eben miteinander zu verheiraten, um dann Wertschöpfung, Verschwendung transparent zu machen und die Entscheidungen lean-konform zu bewerten. Das machen wir jetzt seit Mai, dass wir da die Software entwickeln. Wir sind da auch Exist gefördert vom deutschen Wirtschaftsministerium, um da ein Jahr lang Zeit zu haben, die Produktentwicklung in eine gewisse Marktreife zu überführen und dann letztendlich auf den Markt zu gehen, um da das Informationssystem, das Controlling-System für Lean-Unternehmen zu liefern.
Und welche Kategorie ist diese Software nachher? Klar, es ist SaaS, es ist Cloud-basiert. Im Vorgespräch hast du schon mal Celonis angesprochen. Ist es ein vergleichbares Tool, aber dann nach Lean-Prinzipien organisiert?
Ja, also es gibt natürlich schon, wir müssen uns da ein bisschen abgrenzen von anderen Unternehmen oder von anderen Wettbewerbern. Also ERP-Systeme oder MES-Systeme, das sind jetzt bei uns eher dann die Datenlieferanten, die wir nach unserer Logik mit verarbeiten. Es gibt dann andere Unternehmen wie ein Celonis beispielsweise, die schon auch unterwegs sind, Verschwendung zu erkennen in Prozessen, Abläufen. Die werten beispielsweise Zeitstempel aus, die im Unternehmen anfallen und entwickeln damit eine Prozesskette. Also wie sieht der Prozess aus anhand der Zeitstempel und gibt es da Abweichungen zu unserem Standardprozess? Also warum hat das diesmal irgendwie länger gedauert oder warum gab es diesmal irgendwelche Rückfragen? Die werten das so aus. Was aber die nicht machen und was unser klares Alleinstellungsmerkmal ist, ist das wirklich zu monetarisieren. Also da Euros dahinter zu stecken und da die Finanzdaten mit zu integrieren. Und zweitens, das Ganze wirklich dann auch täglich zu nutzen. Also im täglichen Shopfloor-Management die Daten zu haben, im Sinne von, was ist denn gestern an Verschwendung angefallen? Warum ist das aufgetreten? Wollen wir da eine Maßnahme ableiten? Also dieses tägliche auch im Shopfloor-Management einsetzen, ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Das machen die anderen nicht. Die machen das halt, um einmal eine Analyse zu fahren oder einmal dann einen Bericht zu generieren, aber nicht auf das tägliche einzugehen.
Das heißt, ich binde die Daten ein, die ich idealerweise von meiner MDE und BDE bereits beziehe, speise die in das neue Tool von iFox ein und erhalte dann von euch erstmal ein Dashboard, das ich im Shopfloor und dann auch in der Kostenrechnung nutzen kann, um ja, zu sehen, wie die Lean-Maßnahmen, Prozessmaßnahmen funktionieren und diese dann auch in Euro-Beträge ausweisen kann.
Genau. Also es ist definitiv das Ziel, alle bisherigen Software-Systeme, die relevante Daten liefern, automatisiert über unsere APIs anzubinden. Das sind vor allem MES-Systeme, das sind BDE-Systeme, das können aber auch sonstige Erfassung, Zeiterfassungssysteme sein, die schon existieren. Und das dann eben mit den Finanzdaten, die anfallen, dann zu kombinieren. Also wir haben das können aber auch, sobald das Unternehmen jetzt noch nicht so weit ist, also da eben vielleicht keine BDE-MDE-Systeme vorhanden sind, gibt es von uns Apps dazu, um möglichst einfach die Daten dezentral zu erfassen. Da geht es nicht darum, dass wir da immer hundertprozentige Genauigkeit auch in diesen ganzen Daten haben müssen. Also da keine Angst, ob am Ende jetzt da 41% oder 43% Verschwendung mit den zugehörigen Themen dahinter steht, das spielt ja gar keine Rolle. Es geht um eine Grundrichtung und eine Grundaussage. Und deswegen können auch so manuelle Apps, die wir mitliefern, da Bestandteil sein, wenn es eben noch nicht automatisiert verfügbar ist.
Okay. Und jetzt, um auf den Kostenrechnungsbezug zu haben, das heißt, wir haben einmal diesen Dashboard für den Shopfloor, wird es dann auch eine Visualisierung, eine Bedieneroberfläche ähnlich wie DATEV geben, wo ich dann so einen Kontenrahmen habe und sehe, was wo passiert?
Also es gibt definitiv auch diesen Übertrag der Kapazitäten bzw. Ressourcen in Euros, also dass ich mir dann zu den einzelnen Unternehmensbereichen, zu meinen Wertströmen die Kostenströme ansehen kann. Um dort zu analysieren, gibt es denn da bestimmte Bereiche, wo besonders viel Verschwendung monetär anfällt, in Euros anfällt. Aber eben auch einen neuen Blickwinkel auf Deckungsbeitrags- oder Erfolgsrechnungen. Also wir ziehen jetzt nicht nur von den Umsätzen dann irgendwie Material- oder Personalkosten ab, sondern wir können das dann jetzt nämlich differenzieren. Wir ziehen vom Umsatz erstmal die Kosten der Wertschöpfung ab. Also der Personaleinsatz, der Materialeinsatz, der wertschöpfend angefallen ist. Um dann zu sehen, was wäre denn ein maximal möglicher Deckungsbeitrag, auch wenn er utopisch ist, aber es wäre denn maximal möglich, wenn wir wirklich nur wertschöpfend produzieren. Ziehen dann davon die notwendig indirekten Kosten ab, ziehen dann davon die Kosten an, die für Verschwendung angefallen sind, für meine Nacharbeit, für meinen Ausschuss, für meine Überproduktion, für alles, was ich in meinem Unternehmen als Verschwendung identifiziert habe und komme dann da zu einem Entdeckungsbeitrag. Und damit habe ich eben die Möglichkeit, jetzt einen völlig neuen Blickwinkel auf meine Kosten zu bringen und damit auch jetzt wirklich zu arbeiten und zwar zu sehen, wo fällt denn monetär die Verschwendung an und wie gehen wir mit der um.
Und diesen Blickwinkel willst du dann transparent im ganzen Unternehmen teilen oder ist das dann doch oben nur für die Kostenrechnung oder im Shopfloor bleibt es dann bei den KPIs mit ein paar Euro-Werten?
Also es wird vermutlich schon so sein, dass je weiter ich jetzt von der Hierarchie eben nach unten gehe, ich mich bei den einzelnen Mitarbeitern, bei den einzelnen Anlagen einfach mit dem Zahlenwerk eher mehr beschäftige, mit dem sich die Leute identifizieren. Und das sind am Shopfloor vor allem natürlich Zeiten, die anfallen und irgendwelche Mengen, Stückzahlen, die da anfallen. Je weiter ich nach oben gehe, wird das Ganze immer finanzieller, immer monetärer werden. Welche Strategie da das Unternehmen verfolgt in Richtung Transparenz, das ist dem Unternehmen selber überlassen. Also wir haben jetzt im Pilotbereich Kunden, die haben da kein Problem damit, dass letztendlich jeder Mitarbeiter auch in das Modul Kosten- und Umsatzanalyse da reinzoomen kann und sich das ansehen kann. Andere sagen, ja, nee, wir wollen jetzt diese monetäre Sichtweise nur bei uns oben in der Geschäftsführung bzw. in der Leitungsebene und die unteren Ebenen sollen bei ihnen sich selbst bei den eigenen Stunden und bei den Zeiten bleiben, die da angefallen sind.
Okay. Das heißt, dieses Produkt ist Teil der Business Intelligence Welt. Ist das korrekt?
Ja, wir würden uns jetzt mal generell in diesen Markt schon mit einordnen, wobei wir da uns in gewisser Weise auch differenzieren. Also eine Business Intelligence Software, die verarbeitet ja wirklich nur Daten, die schon irgendwie angefallen sind und visualisiert sie. Eine Business Intelligence Software beinhaltet jetzt auch keine direkte Kostenrechnung. Das ist das, was wir schon machen. Wir haben ja die integrierte Kostenrechnung und wir generieren auch mit diesem Thema Wertschöpfung, Verschwendung neue Daten, die wir im Unternehmen zur Verfügung stellen. Deswegen grenzen wir uns von den klassischen BI-Anbietern schon ab, sehen uns aber in diesem Markt der Analyse und BI-Software schon auch irgendwie drinnen. Also ganz trennscharf kann man es jetzt da nicht machen.
Was sind aktuell so die großen Herausforderungen, die ihr habt?
Ja, das ist jetzt, wir sind von der Phase natürlich noch relativ früh, seit 5 Monaten.
Großer Engpass.
dabei. Der Engpass ist mit Sicherheit auch jetzt in der Entwicklung, ganz klar. Also wir haben die Grundfunktionalitäten bereitgestellt, die sind jetzt auch bei Pilotkunden implementiert, aber der Engpass liegt definitiv in der Entwicklung. Also wir suchen auch jetzt Entwickler, um da noch mehr Speed aufzunehmen, um schneller zu werden und letztendlich dann auch weitere Module anzubieten, um damit Kohle zu verdienen.
Und ihr seid jetzt komplett auf Deutsch aufgesetzt oder kann das Development-Team auch englischsprachig sein?
Also die Entwicklung selber, die findet stellenweise auch schon jetzt englischsprachig statt, weil wir das mittelfristige Ziel haben, da auch spätestens in 3 Jahren dann in den EU-Markt dann einzutreten. Dann wird es einfach auf Englisch stattfinden. Das ist grundsätzlich kein Thema. Kundenmäßig wollen wir das aber schon zunächst mal auf Deutschland fokussieren und da jetzt einfach auch unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten konzentrieren.
Matthias, wir haben heute über 3 Welten gesprochen. Einmal die Welt der Wissenschaft, was ja so ein Ziel für sich ist, dann die Beraterwelt und jetzt die Startup-Welt.
Richtig, ja.
Wo fühlst du dich am ehesten zu Hause? Was sind so die Vor- und Nachteile aus deiner Perspektive?
Also die Welt der Wissenschaft ist grundsätzlich schon eine spannende, weil man sich eben in dieser Welt der Wissenschaft einen Expertenstatus aufbauen kann. Und das war letztendlich auch ein Ziel, warum ich promoviert habe. Ich wollte in dem Thema wirklich Experte werden. Und das habe ich in diesen 3-4 Jahren auf dem Gebiet Accounting for Lean oder Controlling for Lean geschafft. Man muss halt aufpassen in der Welt der Wissenschaft, ist jetzt auch wenig überraschend, aber man muss halt aufpassen, dass man auch nicht die tatsächlichen Industrie- und Kundenprobleme da immer außer Augen verliert. Und sagen wir mal so, ich bin aus der Industrie gekommen, jetzt nur Veröffentlichungen schreiben und nur auf Konferenzen gehen, das ist dann auch nicht meine Welt. Aber auf jeden Fall mal positiv zu sehen, dass man da einen gewissen Expertenstatus auch aufbauen kann und vor allem sich auch ein gutes Netzwerk schaffen kann, das man später nutzen kann. Beratung, vielleicht da noch ein paar Worte dazu. Also auch das Thema Beratung, das ist der völlige Gegenteil zur wissenschaftlichen Welt. Man ist dann nur bei den Unternehmen draußen, beziehungsweise hält dann auch nur Schulungen, Workshops und Seminare und entwickelt sich da persönlich unglaublich, unglaublich weiter. Also das war für mich diese 6 Jahre sind es doch mittlerweile, die ich in der Beratung bin. Das entspricht wahrscheinlich, weiß ich nicht, das Doppelte an Erfahrungsjahren in einem Industriebetrieb. Man lernt unglaublich viele Facetten, unterschiedliche Blickwinkel auf Themen. Man muss mehr ganzheitlich denken. Man muss lernen, konsequentes Projektmanagement auch zu betreiben, um die Kundenziele zu erfüllen. Das sind definitiv Themen, die man da lernt. Und jetzt als Startup vereint sich letztendlich alles wieder. Also man muss als Experte im Rahmen von Marketing und Vertrieb nach außen sich demonstrieren und auftreten. Man muss jetzt unternehmerisch denken. Man muss Projekte managen und führen. Man muss sich auch um indirekte Themen, jetzt wie rechtliche Themen natürlich kümmern. Man muss sich über Finanzierung und Förderung kümmern, was es einfach unglaublich spannend macht und wo ich wieder weiterhin unglaublich viel, unglaublich schnell dazulerne. Und das macht mir einfach riesigen Spaß.
Matthias, ich bin gespannt, wie schnell sich das entwickeln wird. Vielen lieben Dank für deine Perspektiven.
Gerne, Dankeschön.